Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich habe schon bei euch gehört, ach du meine Güte, was geht denn da ab? Und das ist genau die Reaktion, die ich hatte. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das ist schon ein bisschen sehr freaky, oder nicht? Und wenn man sich vorstellt, dass die Beatles da gar nichts machen, sondern nur ankommen, ja, die waren gerade auf USA-Tournee und kommen nur an, die landen dort, die spielen kein Konzert oder sonst was, die landen nur dort und fahren dann in ihr Hotel und die Leute rasten völlig aus. Ein paar tausend Leute stehen da, erwarten die, und sind voll dabei. Ja, die Beatle-Fans, die haben, glaube ich, echt ein bisschen an der Klatsche manchmal. Vor allem muss man sich überlegen, dass die Leute jetzt Eltern sind und Kinder haben und sowas. Schon ein bisschen erschreckend, oder nicht? Aber auch ein bisschen sehr witzig. Die Beatles, ja. Krasse Zeiten. Ja, heutzutage, wenn wir irgendein Fan von irgendwas sind, dann schalten wir den Fernseher ein und es langt. Früher ging man auf den Flughafen und hat zugesehen, wie das Flugzeug landet. Naja, ein bisschen anders. Ich habe mir überlegt, gibt es irgendetwas, worüber ich so abgehen würde? Irgendetwas, wovon ich so ein Riesenfan bin, dass ich unbedingt dahin müsste? Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es gibt sowas. Nämlich diese Jungs hier. Kennt ihr die Mute Math? Die sind absolut der Knüller. Ja? Die sind noch nicht so bekannt hier in Deutschland, leider. Aber die sind einfach der absolute Knüller. Das ist die beste Band, die es wahrscheinlich derzeit auf dieser Welt gibt, meiner Meinung nach. Ja? Und ich übertreibe damit gar nicht, meiner Meinung nach. Ja? Die sehen hier ein bisschen brav aus. Wenn die auf der Bühne sind, sieht es eher so aus hier. Wenn das klappt, genau so. Ja? Die gehen ein bisschen alles ab. Ja? Da ist schon ein bisschen was los, wenn die auf die Bühne gehen. Nicht so wie bei den Beatles, die waren noch ein bisschen brav irgendwie. Ja? Und die Leute sind trotzdem aufgegangen. Die Leute gehen sogar auf der Bühne ab. Die sind einfach der... Also wenn ich an Mute Math denke, dann denke ich an sowas. Und wenn ich an Mute Math denke, dann denke ich auch an die ganzen CDs, die ich habe. Weil ich habe ungefähr alle CDs von denen. Oder ich kenne sie zumindest alle. Ja? Die haben eine neue rausgebracht, die muss ich mir noch auf jeden Fall holen. Die werde ich mir holen, sobald sie ein bisschen günstiger ist. Weil die ist schon immer ein bisschen teuer. Die müssen aus den USA solche Sachen. Die sind ein bisschen teuer leider noch. Aber ich hole sie mir auf jeden Fall. Am besten noch die mit dem Live-DVD oder sowas dabei. Ja? Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich kenne jedes Lied von denen und vor allem mein großes Idol spielt damit, nämlich Darren King, der Schlagzeuger hier, der jedes Mal, wenn er auf die Bühne geht, sich mit Panzertape erstmal die Kopfhörer festklebt, damit sie beim Spiel nicht runterfallen. Und es hilft noch nicht. Ja, der Typ geht so ab, dass es am Ende gar nichts gebracht hat und sie am Ende beim letzten oder vorletzten Lied trotzdem runterfallen, die Kopfhörer. Und er ist mit Sicherheit der beste Schlagzeuger der Welt, meiner Meinung nach. Der Typ, der ist einfach eine Kanone. Und ich gucke mir sogar Videos von dem Typen an, die gar nichts mit der Band zu tun haben, sondern wo nur er alleine am Schlagzeug sitzt und spielt. Und ich versuche das nachzuspielen, was er spielt, weil der einfach mein großes Idol ist. Absoluter Knüller. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was für ein riesen Groupie ich bin, das habe ich erst gemacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe und war ein bisschen schockiert über mich, ist mir aufgefallen, dass ich sogar ein CD-Cover oder ein Bild von denen als WhatsApp-Hintergrund-Profilbild habe. Also das ist meine Band. Die passt einfach zu mir auch irgendwie. Ja? Das ist einfach mein Ding. Es gibt nur ein kleines Problem bei denen. Die leben in den USA und ich in Deutschland. Und die kommen nur ungefähr alle 9 Jahre mal nach Deutschland, um ein Konzert zu spielen. Ja, die waren erst 2-mal hier. Leider. Ja. Das erste Mal vor 9 Jahren. Das habe ich leider verpasst, da habe ich sie noch nicht wirklich gekannt. Da hatten sie gerade ihre erste CD rausgebracht. Und ich als naiver Junge bin da nicht hingegangen, worüber ich mir bis heute in den Arsch treten könnte. Und das zweite Mal vor ungefähr 2 Monaten, und natürlich war ich, ja, ich meine, Mute Math kommt, ich muss dahin. Ich bin nach Berlin gefahren, habe dort ein Wochenende verbracht in Berlin, was super war, war auf diesem Konzert, was der absolute Knüller war, stand in der 2. Reihe oder 3. Reihe, ganz weit vorne, dass ich alles mitbekomme. Und bin völlig ausgerastet, ja. Ich war ungefähr so wie diese Beatles-Fans. Und wenn ich völlig ausraste, sieht es ungefähr so aus. Ich verfalle dann eher in so eine Art Schockstarre. Aber das, ich glaube, das ist besser, als in Ohnmacht zu fallen. Hoffentlich. Mute-Math, der absolute Knüller. Ihr müsst euch die anhören. Also wirklich, wenn ihr die nicht kennt, hört sie euch an. Ihr werdet verstehen, worüber ich hier rede. Warum erzähle ich euch das? In unserer Predigtreihe geht es über Begeisterung. Es geht darüber, was dich begeistert und was uns begeistert, was uns als Gemeinde begeistert. Und heute ist Palmsonntag. Wussten meisten wahrscheinlich gar nicht. Palmsonntag gehört nicht gerade zu den großen christlichen Events in unserer Kirchengeschichte. Ja, das ist eher so ein Feiertag. Vor allem, weil er an einem Sonntag ist, vergessen wir den ganz gerne, weil wir haben da eh frei. Palmsonntag ist nicht gerade das, wo wir völlig ausrasten und sagen, yeah, Palmsonntag, endlich, pack den Wein, nee, warte, Weihnachtsbaum nicht, was packen wir aus? Eine Palme, pack die Palme aus, Palmsonntag, woo! Gehört jetzt nicht dazu. Ja. Aber für die damalige Zeit war Palmsonntag schon irgendwie etwas Besonderes, weil die Evangelisten, alle vier, haben diese Geschichte in ihr Buch geschrieben. Und das ist eine von zwei Geschichten, die in allen vier Evangelisten, bei allen evangelischen Büchern stehen. Es ist scheinbar schon irgendwie etwas Besonderes für die damalige Zeit gewesen. Und ich glaube, der Grund dafür ist die ganzen Prophezeiungen, die damit wahr werden an diesem Tag, an diesem Palmsonntag, wo Jesus nach Jerusalem einmarschiert oder einmarschiert, zumindest mal ankommt und mal dabei ist und da in die Stadt reingeht und alle Leute flippen aus. Ja, ihr kennt mehr oder weniger diese Geschichte. Ich glaube, einige von euch kennen diese Geschichte. Und die werfen dann ihre Klamotten auf den Boden, damit der Jesus drüber reiten kann auf einem Esel, was total skurril ist und sowas. Beim Sonntag. Und ich lese jetzt euch mal das mal vor, wie das da abging oder was da passiert ist. Und ich lese es aus Lukas. Nicht, weil er der Einzige ist, sondern ich fand da was ganz schön beschrieben. Okay, in Lukas 19 steht das Ganze. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Geht in den Ort vor euch, sagte er. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir. Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselsfohlen genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselsfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. Das ist ganz klar. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an dem der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für diese große Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deinen Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden einen Wall rings um dich aufschütten, dich einkreisen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Ja, der Einzug von Jesus nach Jerusalem, bisschen abgedreht, muss ich sagen. Einmal erstmal zu den ganzen Prophezeiungen, weil das ist nämlich das, worum es für die Jünger damals höchstwahrscheinlich ging. Zumindest kann ich mir das vorstellen, dass das der Grund ist, warum die das alles reingeschrieben haben in ihr Buch. Es gibt gleich drei Prophezeiungen, die da wahr werden. Das erste ist das Jahr, in dem Jesus das Jahr, in dem der Messias nach Jerusalem einreist, das wurde vorausgesagt und das ist genau dieses Jahr, wo Jesus das auch wirklich macht. Und zweitens die Art und Weise, wie er das macht, nämlich auf diesem Esel, der noch sehr jung ist und wo noch nie jemand drauf gesessen hat. Und drittens, das ist noch eine dritte Prophezeiung, die Jesus selber vorher aufstellt, nämlich die Art und Weise, wie die Jünger den Esel holen werden. Es ist also irgendwie der Beweis dafür, dass Jesus wirklich der Messias ist, wirklich Gottes Sohn ist. Darum geht es höchstwahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, darum ging es den Jüngern, als sie das aufgeschrieben haben, gesagt, seht ihr, was da passiert ist? Eins zu eins das, was vorausgesagt wurde. Es muss der Messias sein, es muss Gottes Sohn sein. Bei uns geht es heute nicht um die Prophezeiungen. Ja, das ist das, worüber die meisten predigen, normalerweise, wenn sie diesen Text lesen, über Prophezeiungen oder darüber, wie furchtbar doch Jerusalem gerade dran ist. Ja, aber bei uns geht es heute um die Begeisterung der Leute. Die Begeisterung der Leute ist auf den ersten Blick eigentlich simpel. Begeisterung ist ziemlich simpel. Weil Jesus kommt, der Messias kommt, Gottes Sohn kommt und sie feiern ihn natürlich. Ja, wenn Gottes Sohn kommt, dann muss man natürlich feiern, dann geht die Party halt ab. Und das ist das, was dort auch passiert. Und sie feiern ihn auch als Gottes Sohn. Es ist ihnen schon bewusst, wer da kommt und was es bedeutet. Und die Leute gehen voll ab. Und ich glaube, das ist nachzuvollziehen. Das ist ungefähr so wie die Fans von Beatles oder wie ich auf dem Mutemath-Konzert. Das große Idol kommt, der König kommt, irgendwas Mächtiges passiert gerade. Da muss man hin, das muss man feiern, da muss man dabei sein. Und die Leute werfen die Palmzweige hin und fallen in Ohnmacht höchstwahrscheinlich oder keine Ahnung, wie beim Beatles halt. So oder so ähnlich. Aber es gibt ein kleines Problem und das ist dieses kleine Wörtchen bei Jesus. Ganz da hinten, seht ihr das? Weinen. Als Jesus kommt und noch bevor er nach Jerusalem kommt, fängt er an zu heulen. Und ich lese nichts über Fremdschämen oder sowas in dem Text, weil der König, der auf einem Esel kommt, was eh schon komisch ist, auch nur anfängt zu heulen und zu schluchzen, ist das nicht gerade so der siegreiche Einzug, den man so erwartet hätte. Und die Leute scheinen sich überhaupt nicht zu stören. Die feiern einfach weiter, yeah, Jesus, woo. Dass er heult oder sonst was und auf dem Esel hockt, das scheint überhaupt nicht zu interessieren. Also Fremdschämen oder sagen, was geht denn jetzt ab? Ja? Das ist, als hätte Mario Götze nach seinem letzten Tor in der Weltmeisterschaft und der mit den Titel geholt hat, angefangen zu heulen und sich auf den Boden zu schmeißen und mit dem Bein zu strampeln, hätten auch alle gedacht, wow, irgendwas läuft hier schief. Nee, aber es ist einfach eine komische Situation und die Leute feiern trotzdem. Und dieses Weinen macht diese ganze Geschichte ein bisschen skurril. Und deswegen die Frage, worüber freuen sich die Leute überhaupt? Weil Jesus als Person, Jesus als Sohn Gottes, ist es scheinbar nicht wirklich. Die scheinen da nicht wirklich Interesse an der Person zu haben, weil sie nachfragen. Sonst würden die mal nachfragen und sagen, hey, Jesus, was ist denn gerade los? Was geht denn hier ab? Warum flennst du denn? Ja, brauchst du ein Taschentuch zumindest? Ja, gar nichts. Da steht gar nichts darüber. Die feiern einfach. Also es ist nicht die Begeisterung über Jesus als Person. Es ist vielmehr die Begeisterung über das, was Jesus verkörpert. Die haben die ganzen Geschichten gehört, was passiert, wenn Jesus kommt. Sie haben gehört, dass Leute gesund werden, dass Leute von Toten auferstehen, dass Wasser zu Wein wird und damit die Party noch besser wird. Sie haben davon gehört, was alles passiert, wie viele Leute er gesund gemacht hat und satt gemacht hat und was auch immer. Dieses ganze Wunder, das wissen die. Und jetzt kommt dieser Typ nach Jerusalem und alle sind darauf gespannt, was wird jetzt passieren? Es muss irgendwas Großes passieren, irgendwelche Wunder, irgendetwas Abgefahrenes wird passieren. Alle gehen auf die Straßen und jubeln und sagen, yeah, endlich kann die Show beginnen. Und als er nicht so kommt, wird die Sache sogar noch skurriler und sie bringen ihn am Ende um. Ja, gerade mal eine Woche später hängt Jesus am Kreuz und ja, ist das schon irgendwie merkwürdig, das zu sehen. Sie feiern den Messias, sie feiern den Sohn Gottes, der da kommt, scheinen kein Interesse an ihm zu haben, sondern nur an dem, was er mitbringt, also an den ganzen Wundern, an der ganzen Show, die er machen sollte. Und als es nicht kommt, bringen sie ihn um. Es gibt also zwei Arten von Begeisterung. Die erste Begeisterung ist die Eventbegeisterung. Und die zweite Art ist die Fanbegeisterung. Ich weiß, das ist eine ganz, ganz grobe Einteilung, ja. Da gibt es bestimmt noch ganz viele mehr, aber ich zwei Einteilungen. Die Eventbegeisterung und die Fanbegeisterung. Ein Beispiel. Absoluter Mutemath-Fan. Ich kenne jedes Album und es ist mir egal, ob ich auf dieses Konzert gehe oder nicht. Ich bin und bleibe Mutemath-Fan. Fanbegeisterung. Ich war aber auch schon auf andere. Ja, zum Beispiel George Ezra, ihr wisst, der Typ mit dem Haus in Budapest, ja, oder Snow Patrol oder ähnliche. Die Konzerte waren der absolute Knüller. Ja, da stand ich genauso da und war total begeistert von diesem Konzert. Und ich gehe nach Hause und kaufe mir nicht gleich die CD von denen, auch wenn die gut sind. Ja, also die CD ist jetzt nicht unbedingt das, was ich da haben muss von denen. Sollen wir wechseln? Also ist es bei Mute Math oder George Ezra oder sonst wem, ist es bei mir eher eine Art von Eventbegeisterung. Ja, also ich gehe gerne auf dieses Konzert, ich genieße das Konzert, aber ich gehe nach Hause und das ist mir egal danach. Ja? Anderes Beispiel, es gibt richtige Fußballfans, die gucken sich jedes Spiel ihrer Mannschaft an, die kennen jeden Menschen, der dort arbeitet, sogar wie der Arzt heißt oder sonst was. Ja? Die gucken sich alles an, auch wenn die Mannschaft verliert und absteigt, sind sie trotzdem Fans von dieser Mannschaft. Sie tragen Trikots oder Schals von dieser Mannschaft und sind einfach dabei, Fanbegeisterung. Und es gibt die Leute wie ich, ja, wir gucken die WM, wir freuen uns darüber, wenn Deutschland gewinnt, wir feiern, wir gehen Public Viewing und machen Schminke ins Gesicht und sowas. Und zwei Tage später haben wir vergessen, gegen wen wir eigentlich gespielt haben. Eventbegeisterung. Ja, ich glaube, noch krasser ist beim American Football. Jeder guckt den Super Bowl, jeder isst Chicken Wings, keiner kennt die Regeln. Ja? Super Bowl, das ist Eventbegeisterung. Es gibt es aber auch auf Beziehungsebene. Ja? Du kommst mit einer Person zusammen, alles ist schön, alles ist toll, man geht ständig aus und man lernt sich kennen und das ist aufregend und man hat irgendwelche Insekten im Bauch und sonst was und ist alles super. Ja? Aber zum Heiraten ist am Ende doch nicht gelangt. Naja, macht ja nichts. Es gibt noch andere nette Menschen draußen. Eventbegeisterung. Am Anfang ist alles toll. Und es gibt die Personen, die du kennenlernst und wo es toll ist und die du am Ende heiratest und mit der du zusammenbleibst, hoffentlich, auch wenn es schlimm wird und wenn das vielleicht harte Zeiten sind oder du nicht genau weißt, was jetzt gerade noch passiert oder wie auch immer. Oder wenn die Finanzen nicht stimmen oder sonst was. Fanbegeisterung. Ja, es gibt diese zwei Arten von Begeisterung. Und das gleiche Spiel können wir auch im Christentum machen oder in unserem Glauben machen. Ich nenne das jetzt mal den Event-Christen und den Fan-Christen. Ja? Es gibt diesen Event-Christen und ich glaube, wenn du frisch im Glauben bist, fängst du normalerweise, das ist so der übliche Werdegang, so ein bisschen als Event-Christ an. Du gehst zu irgendeinem großen Event, meistens irgendwelche Evangelisations-Events oder sowas, wo irgendein guter Redner vorne steht und von seinem Leben erzählt und wie krass er sich verändert hat und sonst was und was alles passiert. Und er ruft auf und sagt, hey, wenn du mit Jesus gehen willst, dann komm nach vorne und wir beten für dich und sonst was. Und du bist voll dabei, du gehst nach vorne, du lässt für dich beten und du nimmst dir fest vor, ich gehe in die Gemeinde, ich werde öfters beten, ich werde mehr in der Bibel lesen. Und das hält ungefähr eine Woche und dann ja, wird es halt wieder ein bisschen schleifen gelassen, das Ganze. Eventbegeisterung. Und es kann echt extreme Formen einnehmen. Ein Bekannter von mir als Jugendlicher, der ist zu jedem dieser Events gegangen und hat sich mindestens 10-mal bekehrt auf diesen Events. Und manchmal auch nur, weil es Geschenke gab am Ende. Ja? Aber der war immer dabei. Und er ist jedes Mal zu diesen Events gekommen. Und es hat ihn voll umgehauen. Und er war immer dabei. Und dann ist er nach Hause gegangen und von dem christlichen Glauben hat man dann auf einmal nicht mehr so viel gemerkt. Eventbegeisterung. Irgendwas ist da an diesem Event, was sich packt und wo du denkst, okay, da muss ich hin. Er war halt ein Event-Christ. Irgendwann mal hat er es gerafft und weiß jetzt, worum es eigentlich wirklich geht und er ist zum Fan-Christen geworden. Auch wenn er nicht zu einem Event geht, bleibt er trotzdem im Glauben. Ja? Den Unterschied gibt es einfach sehr krass und das merken wir auch bei uns in den Teens zum Beispiel. Ja, wenn wir Buju haben oder BU oder sonst was, irgendwelche Freizeiten, dann sind alle dabei. Ja, und dann gehen die alle voll ab und danach die nächsten Wochen sind die Teenskreise immer voll mit 10, 15 Leuten im Idealfall und so mit der Zeit werden es immer weniger. Und dann kommt das nächste Event und dann kommen wieder alle und dann wird es wieder ein bisschen weniger. Ja? Event-Christen oder Fan-Christen, das ist so ein bisschen die Frage. Und wenn du dich jetzt beim Event-Christen ein bisschen entdeckt hast, ist es überhaupt nicht schlimm, weil die Jünger waren auch Event-Christen. Als Jesus dann gekreuzigt wird und stirbt, die Show also so ein bisschen vorbei ist, was machen die Jünger? Die gehen alle nach Hause und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Die Show ist vorbei, also geht man nach Hause. Und dann bleibt man erstmal. Das waren Event-Christen. Die haben noch nicht wirklich verstanden, worum geht es hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Und erst als Jesus von Toten aufersteht und damit beweist, dass er wirklich Gottes Sohn ist und dass mit ihm alles möglich ist, dass er wirklich der Messias ist, dann gehen die Leute raus auf die Straße und fangen an, Gemeinden zu gründen und sonst was. Dann werden sie zu Fernchristen. Ja? Sogar Paulus, der die ganzen Events wusste, der von den ganzen Wundern wusste, die Jesus so getan hat, das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Er ist noch nicht einmal ein Event-Christ. Ja? Er kennt das alles, aber das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren und er verfolgt sogar die Christen. Aber als er dann Jesus begegnet und damit versteht, dass Jesus wirklich Sohn Gottes ist, dass er wirklich der Messias ist, dann wird er zum Fernchristen und fängt an, überall auf der Welt Gemeinden zu gründen. Selbst wenn er dafür gesteinigt wird oder ins Gefängnis geworfen wird oder Schiffbruch leidet oder sonst was, er bleibt dabei und sagt, hey, weißt du was, ich kann gar nicht anders, als darüber zu reden, was Jesus getan hat und wer Jesus überhaupt ist. Der Unterschied zwischen einem Eventchristen und einem Fernchristen. Und das haben wir auch hier bei uns in der Gemeinde vielleicht so ein bisschen. Ja? So jeder für sich so, ich gehe in den Gottesdienst und der Gottesdienst ist cool und die Musik ist gut und Predigt höre ich mir an zumindest. Und dann trinken wir einen Kaffee und das ist super und ich gehe mit den Leuten vielleicht noch Mittagessen und das ist super. Und wir verabreden uns für den nächsten Hauskreis, der vielleicht stattfindet, wenn eventuell wir einen Ort finden könnten. Mal gucken. Aber es ist irgendwie toll. Ja? Und ich gehe da jeden Sonntag hin. Und dann gehe ich am Montag auf die Arbeit und dann vergesse ich so ein bisschen, was letzte Woche passiert ist oder am Sonntag passiert ist. Und spätestens am Dienstag oder Mittwoch weiß ich gar nicht mehr, um was die Predigt überhaupt ging. Ja, oder wie das Lied nochmal genau ging. Oder was sie mir doch vorgenommen hat an dem Sonntag, dass ich doch mehr Bibel lesen sollte oder sowas. Event-Christen oder Fernchristen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn wir noch Fernchristen sind. Ja, die Jünger waren es auch. Darum soll es überhaupt nicht gehen. Und ich will auch gar nicht, dass du jetzt hier mit schlechtem Gewissen drin sitzt und denkst, oh nein, ich bin auch Fernchrist und mein ganzes Leben ist furchtbar deswegen und sonst was. Darum geht es überhaupt nicht. Ich möchte dich aber dazu herausfordern, zu überlegen, wo du gerade stehst. Ja? Und dafür habe ich euch was mitgebracht. Und zwar habe ich euch mitgebracht mein Ticket zum Glück. Ja? Das ist meine Eintrittskarte zu dem Mute-Math-Konzert, was absoluter Knüller war. Ja, wie gesagt, Mute-Math, unbedingt anhören. Mein Ticket zum Glück. Folgende Hausaufgabe habe ich für euch. Und zwar, jedes Mal, wenn ihr ein Ticket in der Hand haltet, sei es ein Konzertticket, sei es ein Ticket fürs Kino, sei es eine Geburtstagseinladung oder sonst was, irgendein Ticket, irgendeine Einladung zu einem größeren Event, macht euch folgende Gedanken. Nämlich das Erste, wo stehst du im Glauben gerade? Was ist gerade dein Punkt? Bist du noch Eventchrist oder bist du schon Fernchrist? Oder bist du noch nicht einmal Eventchrist? Oder wo bist du gerade in deinem Glauben? Auf was für einer Stufe bist du gerade? Was ist es, was dich gerade ausmacht in deinem christlichen Glauben? Die zweite Frage ist, musst du ja beim Gucken, was brauchst du, um weiterzukommen? Also wenn du noch Eventchrist bist, was bräuchtest du, um auf die nächste Ebene zu kommen? Was bräuchtest du, um da einen Schritt weiter zu gehen in deinem Glauben? Was ist es, was dich noch ein bisschen weiterbringen würde? Was ist es, was dich von einem WM-Schauer zu einem Fußballfan macht? Was ist es, was dich von einer, ich bin gerade frisch in der Beziehung zu, ich heirate die Person macht? Was ist es, was dich von diesem, ich guck mal, wie es mit Gott läuft, zu, okay, ich mache es wirklich, macht? Was brauchst du in deinem Glauben, um auf die nächste Stufe zu kommen? Und die dritte Frage ist, wie können wir dir dabei helfen? Wir als City Church oder wir als dein Hauskreis oder wie auch immer, was ist es, wie man dir helfen kann dabei? Ja, das ist eine Frage, die ich nicht für alle beantworten kann, weil so individuell du hier bist, so individuell ist auch die Antwort dafür. Das heißt, wo stehst du im Glauben? Was brauchst du, um weiterzukommen? Und wie können wir dir dabei helfen? Und wenn du diese Fragen beantwortet hast, dann geh zu jemandem aus deinem Hauskreis oder sonst was und sag mir, hey, weißt du was, da bin ich gerade, da will ich hin, das und das brauche ich, bitte mach das mit mir. Bitte geh mit mir diesen nächsten Schritt. Ja? Werde langsam von einem Event-Christ zu einem Fan-Christ. Verstehe langsam, dass diese Events gut sind und die sind auch wichtig, die sind auch später wichtig, weil die auch für eine gute Ehe gehören immer noch irgendwelche Sachen, die man miteinander erlebt, dass man miteinander Urlaub macht oder miteinander essen geht oder sonst was. Das ist gar nicht das, worum es geht, ja, sondern überleg dir, wie kannst du auf die nächste Ebene kommen. Mach das fest, überleg dir das, red mit Leuten aus deiner Umgebung und schau, wie du auf die nächste Ebene kommst. So wie die Leute damals als Eventchristen angefangen haben und dann verstanden haben, okay, Gott, das ist wirklich Gottes Sohn, da geht es wirklich um irgendetwas. Und auf diese nächste Ebene möchte ich kommen. Und dann zum Fernchristen wurden. Guck mal, wie du das machen kannst. Mein Ticket zum Glück, eure Hausaufgabe. Jedes Mal, wenn du ein Ticket in der Hand hast, wenn du irgendetwas in der Hand hast, wo du denkst, okay, jetzt müsste ich wieder darüber nachdenken, wo ich gerade stehe, was ich jetzt gerade mache, wo bin ich im Glauben, wie komme ich weiter, wer kann mir dabei helfen. Das ist eure Hausaufgabe. Danke.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.